Ja, hallo zusammen. Ihr habt ja gerade alle den Vortrag von Tim schon gehört. Wenn wir die gesuchten Einhörner vom Tim alle hätten, dann wird es diesen Vortrag jetzt wahrscheinlich nicht geben. Thema ist außen agil, innen fragil. Oder auch agiler Dienstleister trifft auf schwergewichtige Old Economy. Ich möchte in einem Beispiel aus der Praxis die Probleme in der Zusammenarbeit zeigen, veranschaulichen, Lösungsansätze vorstellen, aufzeigen, was man hätte besser machen können im Nachhinein, was man für die Zukunft auch mitnehmen kann und besser machen kann. Eingangs zu meinem persönlichen Hintergrund vielleicht. Ich habe angefangen als Webentwickler, also komme aus der Entwicklung, bin dann schließlich in die Telekommunikationsbranche gewechselt, zum einen aus Interesse, zum anderen war es einfach eine günstige Gelegenheit, hat mich begeistert damals und habe dort UX-Prototypen für mobile Applikationen entwickelt. Das war so der erste Moment, wo ich gelernt habe, dass man Software auch anfassen kann und wie ich mich dafür begeistern konnte. Einfach Software zum Anfassen an der Stelle. Und habe so die ersten Berührungen mit mobilen Apps, nenne ich es jetzt mal, gemacht. Im Folgenden bin ich ins technische Projektmanagement gewechselt und bin dort mit Android in Berührung gekommen, was ich vorher gehört habe, selbst nicht benutzt habe. Habe also immer mehr die echt mobilen Plattformen kennengelernt, denn im Vergleich zuvor die Prototypen, die waren dann eher auf Opera Mini Basis zum Beispiel. Da ging es um Evaluationen, was ist technisch machbar, Konzepte für auch Emerging Markets, wo zum Beispiel nur geringe Datenraten möglich sind. Und halt mit den Android-Apps das erste Mal wirklich vollständige Apps, wo ich selbst daran beteiligt war. Im nächsten Schritt, nach dieser UX-Erfahrung und im technischen Projektmanagement, bin ich in den DevQA-Bereich gewechselt, habe also auch dort meine Erfahrung mit der Qualitätssicherung und der anderen Seite, sage ich jetzt mal, von der Entwicklung gesammelt, was mir natürlich aus Entwicklungssicht enorm geholfen hat, beide Seiten mal kennenzulernen. Und mir auch, wird man später noch sehen, geholfen hat, so ein Gesamtbild zu bekommen, bis ich dann schließlich von, Konzernseite auf Agenturseite gewechselt bin und dort Projekt- und Accountmanagement für mobile Apps gemacht habe. Das folgende Beispiel ist aus dieser Zeit. Ich möchte mal kurz noch meinen Werdegang abschließen. Mittlerweile bin ich im Produktmanagement tätig, Bereich AR-VR-Anwendungen. Meinen Kollegen, den Jan, den habt ihr schon kennengelernt heute im Laufe des Tages, mit dem arbeite ich gemeinsam auf Reflect. Nun möchte ich aber einsteigen mit dem eigentlichen Szenario und zwar erstmal die Ausgangslage vorstellen. Wir sind natürlich in einem agilen Umfeld, als Dienstleister möchten wir agil arbeiten, es gilt als effizient, gilt als gut, wird auch vom Kunden erwartet, deswegen 100% Agilität, ganz klar. In unserem Szenario, wir haben einen agilen Kunden, der hat seinen Product Backlog sehr gut vorbereitet, die Stories beschrieben, hat das Backlog auch priorisiert, es ist klar, was wann in welcher Reihenfolge gemacht werden soll. Er hat auch Bereitschaft signalisiert, an den Sprint-Reviews teilzunehmen, um halt diesen agilen Prozess wirklich zu leben an der Stelle. Das Scrum-Team, wir sehen in diesem Szenario, wir haben 5 Entwickler, also ein mittelgroßes Team. Wir haben einen dedizierten Designer, wir haben einen dedizierten Tester, also schon mal ein guter Fortschritt im Vergleich zu manch anderem Team vielleicht. Wir haben natürlich einen Scrum-Master, wie es sich für ein Scrum-Team gehört, und wir haben auch einen Product-Owner. Vielleicht schon mal so als erster Indikator für die grauen Wolken im Horizont. Das Team war vielleicht ein bisschen zu groß für den eigentlichen Use Case, der umgesetzt werden sollte, aufgrund des Zeitdrucks aber so gewählt worden. Wie gesagt, vielleicht schon erster Indikator, erster Hin für mögliche Probleme. Dann agiler Prozess, wie man sich ihn vorstellt, wie man sich ihn wünscht. Wir haben einen Planning-Poker zur Schätzung der Aufwände. Wir haben natürlich unsere Planning-Meetings, in denen bestimmt wird, was denn im folgenden Sprint gemacht wird. Reviews, ganz klar. Demonstration, was wurde erreicht im Sprint. Auch für eine Abnahme wichtig. Wir haben Retrospektiven. Wir möchten dazulernen, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Durch im Sprint die Groomings oder auch Refinements genannt, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt. Wo sind noch Fragen an den Stories? Wo müssen wir vielleicht nachspezifizieren? Wo muss der Product Owner Infos einholen, weil es noch nicht ganz klar ist und wir noch keine Schätzung machen können? Wir haben natürlich die Daily Stand-Ups, um uns immer zu synken auf einer täglichen Basis mindestens. Code Reviews für die Erhöhung der Qualität. und so weiter und so fort, werden wir im Folgenden noch sehen. Das Produkt, es geht um eine Android-App und das Ziel ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Das heißt, der Kunde sagt ganz klar, ich strebe eine langfristige Partnerschaft an. Das heißt, eigentlich der Traum. Wir können Stück für Stück das Produkt entwickeln und ja, lernen dazu, machen das Produkt besser. Der Endkunde kriegt einfach ein sauberes, tolles Produkt. Das ist die Ausgangslage. In der Theorie schauen wir vielleicht mal hinter die Kulissen. Unser agiler Kunde. Nun ja, das Product Backlog ist mehr oder weniger ein Word-Dokument und hat auch den Titel Lastenheft. Jira, Confluence sucht man da vergeblich. Man kann immer eine Versionierung auch im Word-Dokument machen, wenn man wollte, aber das ist nicht gerade das, was man sich erstmal unter dem Product Backlog vorstellt. Die User Stories sind im Grunde High-Level Requirements, eine Absichtserklärung, was wo gemacht werden soll, was ist das generelle Ziel. Aber wir sind ja in einem agilen Umfeld. Ich muss ja noch nicht alles festlegen. Ist ja kein Problem. Kann ich alles später spezifizieren. Der Kunde sagt ganz klar, ich möchte einen Werkvertrag haben. Weil, wenn ich eine Dienstleistung einkaufe, dann wird mir auch nur die Dienstleistung geschuldet, aber nicht der Erfolg. Ich möchte den Erfolg sichergestellt haben, dass Sie, lieber Dienstleister, mir diesen Erfolg garantieren mit dem Werkvertrag. Natürlich mit einem festen Scope. Und hier ist ganz klar Anführungsstriche, um das fester zu setzen, denn wie wir eingangs gesehen haben, so klar definiert war es nicht an der Stelle. Wir haben einen festen Release-Termin, also wann das Projekt endet, wann es ins Store gehen soll. Dieser Termin ist nicht durch irgendwelche Aufwandsschätzungen vom Kunden oder vom Dienstleister festgelegt, sondern dieser Termin ist durch Marketing getrieben, weil mit Partnern festgelegt wurde, also Partner des Kunden, wann denn diese App im Store sein muss. Daran hängen Kampagnen ab, gebuchte Werbepakete und so weiter. Das heißt, fixer Termin, fixer Scope, fixes Budget. Man merkt schon, dass das Dreieck, die Pyramide, wie auch immer, ganz arg gedehnt werden muss, um da irgendwie noch realistisch arbeiten zu können. Im nächsten Schritt, wir haben unklare Milestones durch die Hardware- und Backend-Releases, denn wir entwickeln nicht nur eine App, sondern entwickeln eine App mit einem Backend bei einer Third-Party. Hardware, die von einer weiteren Partei geliefert wird, die ihre eigenen Release-Zyklen haben, die überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind. Das Design für die App ist nicht plattformspezifisch. Es gibt bereits eine iOS-App. Naja, wir haben ja ein Design. Android wird jetzt einfach genauso. Sieht ja quasi genauso aus, oder? Fragezeichen. Zu guter Letzt, wir sind ja noch in der Entwicklung. Also Test-Hardware, wir haben schon welche da, aber die ist wirklich sehr begrenzt und ist auch noch nicht das finale Produkt, aber wir werden dafür sorgen, dass in x Wochen auf jeden Fall die ein oder andere Gerätschaft bei Ihnen im Office steht. Das ist so die Grundlage, wo der agile Kunde vielleicht dann doch nicht mehr so ganz agil ist. Aber schauen wir uns vielleicht auch den nächsten Bereich an, und zwar das Scrum-Team. Wir haben diese 5 Entwickler, was erstmal ganz gut klingt, aber diese 5 Entwickler sitzen an 3 Standorten. Warum ist das so? Das Projekt wurde natürlich sehr kurzfristig aufgenommen. Kunde droht mit Auftrag, welche Überraschung. Jetzt müssen wir loslegen. Stuffing ist natürlich schwer noch zu realisieren. Wir wollen aber auch den Auftrag, wir wollen den Kunden nicht verlieren. Was macht man da? Wir holen uns Freelancer rein. Generell ist überhaupt nichts gegen Freelancer zu sagen, völlig legitimes Mittel. Problem ist nur, ich habe dem Kunden Festpreis angeboten, mehr oder weniger auf einen festen Scope. Der Freelancer, der committet sich ja nicht auf meine Aufwandsschätzung, die ich irgendwann mal gemacht habe. Der sagt, du kannst mich gerne auf T&M, also Time and Material, auf Stundenbasis bezahlen. Ist für mich in Ordnung. Ich mache das, was du mir sagst, das mache ich, so flexibel bin ich. Verdiene ja auch ein gutes Geld dabei. Aber das wirtschaftliche Risiko ist natürlich enorm. Wenn ich länger brauche, muss ich meine Freelancer bezahlen. Ich kriege vom Kunden aber nicht mehr Geld. Es sei denn natürlich, ich finde die Change Request entsprechend, aber das ist dann zweitgelagert. Das heißt, unsere tolle Entwicklersituation ist schon nicht mehr ganz so toll. Sieht noch nett aus, weil Kapazität habe ich ja. Aber naja, schauen wir mal weiter. Design. Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass das Design ja schon fertig ist. Wurde uns ja auch so gesagt. Das heißt, wir haben unseren Designer eingeplant für Asset-Produktion. Ist auch aufwendig, aber ein ganz anderer Aufwand als wenn ich noch hingehen muss und gucke, okay, was ist denn auf Android anders? Ich habe zum Beispiel den Back-Button als Konzept, das kennt iOS in der Form gar nicht, den Softkey. Da muss ich drüber nachdenken, wie baue ich das ein? Ich habe eine ganz andere Fragmentierung. Ich habe vielleicht Screengrößen, da passt mein Design gar nicht. Das heißt, auf einmal habe ich viel höhere Designaufwände, die ich aber irgendwo schon mit verkauft habe, weil ungenau spezifiziert. Und mein Designer, den ich gestafft habe und auch finanziell eingeplant habe, reicht vielleicht gar nicht mehr. Nächste Stelle, der Tester. Ich bin davon ausgegangen, ich kann ja von einer anderen Plattform die Testcases nutzen. Das heißt, der muss eigentlich nur noch manuell testen. Nur noch. Auch da wieder Anführungsstriche. Ich stelle fest, okay, ich muss vielleicht doch Testcases schreiben. Ich muss Reports liefern. Das wurde nämlich im Vertrag so vereinbart. Das fällt alles auf den Tester zurück, der einfach zeitlich aber dann überbucht ist an der Stelle. Als nächstes, ich kriege Hardware geliefert. Ich kriege API-Releases vom Backend. Die müssen getestet werden. Wenn die nicht funktionieren und mein Team da reinrennt, sind die Kosten viel höher. Das muss ich vorher testen, weil meine Partner, ich nenne sie jetzt einfach mal Partner, auch wenn es gerade nicht danach klingt, auf ihrer eigenen Seite ist entweder nicht genug absichern aus meiner Sicht oder nicht in einer Form, die mir genügt, weil die vielleicht gar nicht wissen, was ich brauche aus meiner App-Entwicklungssicht. Also auch da, die Testsituation, die vorher so schön aussah mit dem dedizierten Tester, grenzwertig. Der Scrum Master, sind wir da auf einer guten Seite? Leider auch nicht ganz. Aufgrund des verteilten Teams, der PO sitzt nicht da, wo das Team sitzt, sagt, okay, wir brauchen noch einen Scrum Master vor Ort. Heißt aber auch, der hat eigentlich nur Zeit für Organisation der Meetings, vielleicht das eine oder andere Impediment aufnehmen. Ist das ein echter Scrum Master? Fragezeichen. Lass ich mal so im Raum stehen, darüber Antwort ist klar. Der Product Owner, auch da, endlich gute Nachrichten? Nein, leider nein. In unserem klassischen Agenturumfeld haben wir natürlich immer den Projektmanager. Der Projektmanager, den gibt es im Scrum einfach nicht. Naja, der Kunde, eigentlich, wir haben einen Werkvertrag, der kann den PO auch nicht ausfüllen, dann ist halt unser Projektmanager der PO. Ist ja einfach gesagt. Das lasse ich auch mal so stehen und werde mal vielleicht noch die Motivation ein bisschen dahinter sagen. Und zwar, man hat halt einfach was verkauft. Man sagt, wir arbeiten agil, man möchte auch nicht das Gesicht vom Kunden verlieren, man möchte einen Auftrag gewinnen. Es sind teilweise Investitionen, man versucht, in einen bestimmten Markt reinzukommen. Heiligt der Zweck die Mittel? Fragezeichen. Aber man sagt, okay, wir haben ein agiles Team verkauft, das ist das Setup, was wir realisieren können. Es wird schon irgendwie gut gehen. Hat ja immer gepasst. An nächster Stelle, der agile Prozess. Wo stehen wir da? Wir hatten eine initiale Angebotsschätzung, das ist schon mal sehr gut. Die hat in Manntagen stattgefunden für die Kostenkalkulation. Ich möchte ja wissen, was ich dem Kunden anbiete. Ob da jetzt Discounts draufgegeben werden vom Sales, sei mal dahingestellt. Aber ich habe meine initiale Schätzung. Das Problem ist nur, jetzt fange ich an und mache keine Nachschätzung. Ich kriege neue Requirements rein oder es ändert sich was. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich noch im initialen Scope bin, also im initialen Aufwand. Die Plannings sind im Grunde einfach nur, ich sitze beisammen, ich arbeite den Projektplan des Projektmanagers ab, okay, wir haben da laut Milestone-Plan und das gesagt, dann kommen die Sachen jetzt in den Sprint rein. Ja, sind nicht fertig geworden, völlig überraschenderweise, weil ich diese Nachschätzung nicht gemacht habe, weil sich der Scope vielleicht geändert hat. Die Abnahmen durch den Kunden, naja, der Kunde sitzt mit an Bord im Review, das ist schon mal gut, aber wir haben halt im Review-Termin, wir haben den Kunden, wir haben den PO, in Klammern oder in Anführungsstriche, wir haben das Team. Da wird halt heiß diskutiert. Am Ende kann der PO aber gar nicht entscheiden, weil der Kunde einfach sagen kann, hier, das ist mein Werkvertrag, das ist vereinbart, das muss erreicht werden. Das heißt, ich erreiche eigentlich Abnahmen auf einer Sprintebene, die überhaupt nicht gültig sind, die mir gar nichts bringen, mir aber irgendwas Gefühl geben, okay, ich habe irgendwie was erreicht. Natürlich habe ich was erreicht, ich kriege Feedback, ist auch nicht schlecht. Aber nicht das, was ich eigentlich möchte, nämlich Haken dran, Sprint ist abgenommen. Retrospektiven finden ohne den Kunden statt. Warum? Man möchte vom Kunden vielleicht nicht die gute Kundenbeziehung kaputt machen, durch das Team meckert und motzt, weil der Kunde einfach schwierig ist. Als Beispiel. Muss nicht sein, aber kann sein. Deswegen klammert man den Kunden aus. Ihr seht schon, das wird ein Horrorszenario, was hier gerade gezeichnet ist. Ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber es hat real so stattgefunden. Eingangs, ein bisschen dramatisiert vielleicht. Und bei den Groomings kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Das heißt, da werden zum Beispiel Schwächen in der API besprochen, was gut ist, aber die natürlich automatisch wieder zu Changes führen können, die ich gar nicht kalkuliert habe, die ich aber nicht nachweisen kann, weil meine initiale Spezifikation so schwach war. Die Code Reviews, ein ganz großes Problem. Wir haben ein Remote Team, die kennen sich nicht, die haben niemals eine Teamzusammenführung gehabt. Da kommen Situationen auf, wo jemand sagt, hätte ich ganz anders gemacht. Schreibe ich einfach um. Ich mache quasi ein Refactoring. Also auch wieder da, in Anführungsstriche, statt ein Code Review. Ich verbrauche viel, viel mehr Zeit, ich verbrauche mehr Budget. Ich bringe mich selbst in Probleme, weil ich meine Zeit verbrenne an der Stelle, wo ich sie gar nicht eingeplant habe, wo sie vielleicht auch gar keinen Sinn macht, wo ich viel über die Leute befähigen sollte, dass ich auf einen Nenner komme, Teambuilding-Maßnahmen ergreife. Change Requests werden einfach in die User Story reingeschrieben, die, by the way, auf Kosten des Dienstleisters aus diesem Word-Dokument in eine Conference übertragen wurden. Oder in der Jira besser gesagt. Wenn sie aber in die Stories reingeschrieben werden, dann sind sie überhaupt nicht mehr transparent und gar nicht mehr trackbar. Sie gehen einfach unter und fallen zu Lasten des Dienstleisters. Und ja, zu guter Letzt, wie schon gesagt, die Endabnahme ist im Grunde doch nur auf Basis des Pflichtenhefts oder Lastenhefts, je nachdem. Der nächste Punkt. Die App selbst ist die zweite Plattform. In unserem Szenario oder in unserem Beispiel war die iOS-App aber noch in der Entwicklung. Führte dazu, dass zum einen Usability und Design von iOS natürlich übernommen werden mussten oder sollten, bis man realisierte, das passt ja gar nicht so richtig. Und an zweiter Stelle die Fragmentierung zum Problem führt. Wir haben zum Beispiel viel, viel kleinere Android-Auflösungen, als iOS als Konzept vorgesehen hat. Aber ein Scrolling war gar nicht eingeplant. Also ich komme an bestimmte Bereiche gar nicht ran. Ich muss also, das wird natürlich leider erst zu spät realisiert, nacharbeiten. Ich muss Sachen, die ich schon gemacht habe, anpassen. Wer trägt die Kosten? Harte Diskussion. Dann die iOS-App sagt, okay, so wie das Backend, wie die Hardware gerade ist, habe ich Schwierigkeiten. Bitte folgende Änderungen machen. Die iOS-App ist ja die Lead-Plattform. Das heißt, ich muss auf Android dann alles nachziehen. Vielleicht wird es mir auch gar nicht mitgeteilt und vielleicht ist es auch gar nicht mehr optimal für mich. Es war vorher besser. Das heißt, einer entscheidet für eine zweite Plattform, die er gar nicht kennt, weil es dann auch unterschiedliche Dienstleister sind, die das umsetzen. Und zu guter Letzt, auch aufgrund der hohen Stuffing-Situation, hat die Android-Entwicklung iOS schlichtweg überholt. Das heißt, wir haben die Situation, dass unsere eigentliche Referenz-App hinten nachhängt. Wir sind schneller auf der zweiten Plattform. Wir haben also keine Referenz mehr. Was machen wir jetzt? Die Situation ist natürlich sehr unzufriedenstellend. Man hat viele Diskussionen, man versucht erste Maßnahmen zu ergreifen. Einige Sachen fallen aber auch gar nicht bewusst auf. Es ist natürlich auch Unzufriedenheit im Team drin. Der Progress ist nicht der, den man wünscht. Frust kommt einfach auf. Plus die Remote-Situation, es entstehen natürlich viele Reisekosten zu den Plannings. Man versucht irgendwo zu sparen, vielleicht am falschen Ende. Und alles in allem kommt man so ein bisschen zum Entschluss, passt das alles so gut, wie das aufgesetzt ist? Und sind wir überhaupt noch agil? Was sollen wir tun? Einfach sagen, hey, lass uns abbrechen. Macht sowieso keinen Sinn. Drop the mic. Manchmal ist es auf jeden Fall besser. Wenn die Situation völlig verfahren ist, abbrechen. Warum nicht? Ist immer noch besser, als die Kosten explodieren lassen. Problem ist natürlich, wir reden hier von dann vielleicht Vertragsstrafen. Man hat natürlich auch dieses Projekt gerade als Dienstleister in seinem Forecast eingeplant. Ist fix berücksichtigt. Die Freelancer müssen bezahlt werden, weil die haben ja schon ihre Leistung erbracht. Da komme ich nicht mehr raus. Mein Geld kriege ich allerdings nicht, wenn ich abbreche, sehr wahrscheinlich. Das heißt, in diesem Fall, ein Abbruch kommt leider und leider vielleicht vom Herzen, leider vielleicht nicht vom Herzen, in diesem Fall nicht in Frage. Das heißt, was tun wir? Was könnte eine Lösung sein? Einfach gar nicht agil arbeiten? Das wenn wir sagen, wir machen keine agilen Teams mehr. Wir machen mal Folgendes, Dienst nach Vorschrift. Wir gehen 9 Monate in den Keller, wie früher. Wir schließen uns da ein und liefern was ab. Ob es am Ende der Kunde brauchen kann, ist ja egal. Solange wir die Requirements erfüllen, die schwammigen, sind wir safe, weil sind wir auf sicheren Seite. Wir akzeptieren einfach keinen flexiblen Projektscope mehr. Lieber Kunde, du kannst ja gerne Change Request stellen. Ich mache jetzt erstmal fertig und hinten raus, dann gucke ich, ob dein Change Request reinpasst. Den kannst du mir auch teuer bezahlen und vielleicht ist es dann auch viel, viel teurer, als wenn ich ihn vorher gemacht hätte. Aber ich bin auf der sicheren Seite. Ist jetzt nicht so das, wie wir arbeiten möchten, was wir auch schwer vermitteln können. Deswegen vielleicht doch besser zu sagen, einfach keine Festpreisprojekte. Einfach sagen, wir machen alles auf Time and Material. Wird aber schwierig bei vielen Kunden. Gerade Old Economy hat da im Einkauf ganz große Schwierigkeiten, weil die einfach wissen möchten, was kostet mich das denn? Ich habe ein Budget, ich kann das freigeben. Ich kann jetzt nicht sagen, da hast du Geld, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich dafür kriege. Oder vielleicht zumindest keine Werkverträge an der Stelle. Aber auch da, die wollen halt einfach sicherstellen, dass der Erfolg auch geliefert wird und nicht einfach nur Stunden verbrannt werden als Dienstleistung. Das heißt, wir kommen in eine Situation rein, wo wir vielleicht so nicht weiterkommen. Deswegen Schritt zurück, überlegen, was läuft denn alles schief und wo können wir noch ansetzen und erstmal ja, identifizieren, wo sind unsere Probleme, alles auf den Tisch legen. Und nicht vergessen, der Kunde ist zwar König, ist aber schwierig, wenn der König König Bob ist, ne? Denn der akzeptiert relativ wenig an der Stelle. Deswegen den Kunden abholen, mit dem Kunden sprechen, versuchen, Verständnis zu schaffen. Meistens ist der gerade für Zahlen sehr empfänglich. Das heißt, das ist ein zweiter Schritt. Vielleicht im ersten Schritt, aber gucken intern bei uns. Müssen wir Rollen vermischen, die keinen Sinn machen? Zum Beispiel der Projektmanager ist nicht der PO, der Product Owner. Vielleicht lässt man das lieber. Genauso wie ein Scrum Master auch nicht der Product Owner sein sollte. Die Interessensgrundlagen sind einfach so unterschiedlich. Als Projektmanager sage ich zum Beispiel, ich möchte halt einfach im Budget bleiben. Das ist für mich ein Prio. In Time and Budget. Als Product Owner sage ich eher, ich möchte qualitativ gute App abliefern. Ich möchte die Zielgruppe befriedigen an der Stelle. Das heißt, die können oft zusammenarbeiten, aber oft auch völlig gegensätzlich. Das nächste, Product Owner und Entwickler, ist auch schwierig. Der Product Owner möchte vielleicht im Sprint Planning viel, viel mehr in den Sprint haben. Der Entwickler sagt, ey, das schaffen wir alles gar nicht. Das heißt, auch da schlagen zwei Herzen in der Brust. Diese Rollenvermischung wird von Scrum nicht empfohlen, oder was heißt nicht empfohlen, ganz stark von abgeraten, sollte man einfach nicht machen. Wenn ich in so einem Szenario wie hier sage, okay, ich habe jetzt aber keinen Product Owner auf Kundenseite, vielleicht sage ich einfach, ich streiche den. Ich nehme die Freiheit und habe keinen Product Owner. Brauche ich das? Ja, ich kann es argumentieren. Unser Szenario, wie wir es gerade haben, ist effizienter ohne den Product Owner. Ich habe meinen Projektmanager, der kennt den Scope, der achtet, dass der Scope umgesetzt wird, der achtet darauf, dass ich in Time and Budget bleibe, der hebt sofort die Hand, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Einfach die Freiheit nehmen, die Regeln zu brechen, weitergehen, als mir irgendwas vorgeschrieben wird, durch ein Regelwerk. Ich habe natürlich eine initiale Aufwandschätzung, die ist auch sehr wichtig, weil irgendwo muss ich ein Preisschild an meinen Auftrag hängen. Aber ich muss regelmäßig nachschätzen. Jedes Mal, wenn ich den Eindruck kriege, da hat sich was geändert, das ist auch nur eine kleine Änderung. Jetzt ist auf einmal ein Menüpunkt mehr bei. Trivial. Nein, nicht trivial. Schätzen, was heißt das? Und sofort abgleichen mit der initialen Schätzung. Aus zwei Gründen. Zum einen, ich erfahre sofort, hat das eine Auswirkung auf meine Timeline? Hat das eine Auswirkung auf mein Budget? Und damit auch in meiner Kommunikation zum Kunden. Das heißt, rechtzeitig die Hand heben. Der nächste Punkt. Wenn ich natürlich in einem Fixed Time, Fixed Price arbeite, dann haue ich dann Risikopuffer drauf. Ist ganz klar. Als wenn ich in Time and Material arbeite. Macht diesen Risikopuffer transparent. Denn es 20% sind, sagt hier, das sind die Aufwände, 20% obendrauf. Warum? Ist ja mein Risiko. Man kann damit zum einen beim Kunden ein Gespür wecken, was das denn konkret kostet. Das heißt, der Vorteil der agilen Entwicklung, du kriegst vielleicht Dinge früher, Dinge schneller, aber auch günstiger, wenn es denn gut läuft. Das heißt, man fängt an, so ein Vertrauen zu schaffen. Das ist einfach das A und O an der Stelle. Dann Design Workshop. Ja, wir reden hier von einer anderen Plattform. Den soll ich auf jeden Fall am Anfang machen. Einfach spezifizieren, was können wir machen. Die Apps sollen schon ähnlich aussehen. Das muss schon das Ziel sein, weil ich möchte einen Wiedererkennungseffekt haben. Aber lass uns doch Features den anderen Plattformen nutzen, die wir sonst vielleicht gar nicht nutzen würden. Wenn ich das zu spät feststelle, ist es nie zu spät. Besser nochmal hinsetzen, gemeinsam mit meinem Designer, mit dem Team, mit dem Kunden vor allem und allen Beteiligten und das nachholen. Weil das wird hinten raus nur noch viel teurer. Ja, ich muss das irgendwie bepreisen. Ich muss auf den Kunden zugehen und sagen, haben wir nicht eingeplant, war nicht kommuniziert. Der Kunde wird jetzt sagen, dein Problem. Sagen, gut, dann machen wir Dienst nach Vorschrift. Man kann ja auch argumentieren, welche Nachteile dadurch entstehen. Das heißt, in die Kommunikation gehen und zwar offen. Nichts beschönigen und einfach immer wieder auf Zahlenbasis argumentieren. ganz wichtig, gerade schon angesprochen, selbst die kleinsten Change-Requests sofort transparent erfassen. Zum einen, dass sie einfach klar sind, dass der Kunde sieht, okay, hier hat sich was verändert, dass nicht nachher die große Rechnung kommt, die mir keiner bezahlt oder ich bleibe auf den Kosten sitzen oder ich mache 15 Change-Requests, aber kriege meine eigentliche Timeline nicht durch. Dann sagt der Kunde, ach so, ich bezahle jetzt vielleicht die Change-Requests, aber du hast den Termin gebrochen, jetzt zahlst du trotzdem die Vertragsstrafe, wenn einer drinsteht. Das heißt, transparent machen, aber da ganz wichtig, das Team ist das, das sind die Personen, die als allererstes merken, wenn irgendwas anders ist als vereinbart. Die stecken viel mehr drin, sofort die Hand heben und nicht dieses, okay, ich versuche das jetzt mal einfach irgendwie noch hinzukriegen. Das kriege ich schon hin, vielleicht ein halber Tag Aufwand. Das schaffe ich schon. Dann verrennt man sich vielleicht schnell. Und im schlimmsten Fall hat man was anders gemacht, was nicht spezifiziert war und muss es nachher auf eigene Kosten teuer wieder ausbauen, weil es gar nicht gewollt war an der Stelle. Das heißt, diese Changes transparent erfassen, transparent dem Kunden mitteilen. Am besten sofort ein Preisschild dranhängen. Oder ein Budget festlegen. Bis zu x Manntagen ist es abgedeckt. Darüber geht man in Diskussion, um nicht jeden kleinen Change-Request zu diskutieren. Die Hardware- und Backend-Verzögerungen sind Zusatzaufwände. Wenn ich gesagt kriege, ich kriege zur Woche 3 kriege ich folgende Hardware-Komponenten und die sind nicht da, dann kostet mich das irgendwo Geld. Ich habe nämlich weniger Zeit, die gleiche Arbeit zu machen und habe dadurch mehr Stress. Natürlich kann ich die Zeit vielleicht anderweitig nutzen, aber wer sagt mir, dass ich die 1:1 gleichwertig nutzen kann? Das gleiche fürs Backend. Das heißt, das sind Zusatzaufwände, die muss ich transparent festhalten und direkt dem Kunden mitteilen und auch sagen, da wird wahrscheinlich eine Verzögerung entstehen, die mir auch irgendwo bezahlt werden muss. Auch da, die Verantwortung liegt bei jedem einzelnen Team. Wenn ich das nicht sofort als Teammitglied mitteile, wenn ich es entdecke, dann verbrenne ich Budget meiner Firma, nämlich des Dienstleisters. Und dieses Budget fehlt mir hinten raus und macht mir diesen üblichen Termin Stress und Druck vorm Release. Wir haben kein Budget mehr, deswegen können wir vielleicht nicht den zusätzlichen Tester draufsetzen oder noch einen Entwickler reinnehmen, obwohl, ja, immer vorsichtig sein mit noch einem Entwickler reinnehmen. Das heißt, ja, da kommen Schwierigkeiten vielleicht. Also Teammitglieder sollten sofort die Hand heben, auch bei solchen Verzögerungen und nicht lange versuchen, selbst rumzuprobieren, es sei denn, man hat ein Verständnisproblem. Man muss nicht immer gleich losrennen, aber zumindest, wenn man feststellt, die API macht nicht das, was sie soll, dann bin ich nicht derjenige, der es löst. Dann hebe ich die Hand und sage, ist nicht so wie geplant. Ist das Absicht? Müssen wir eine Änderung machen? Ist es vielleicht auch nur ein Fehler in der API? Und bloß nicht hingehen und mit dem Workaround diesen Fehler beheben. Nächster Punkt, die Freelancer. Wir haben ja unser Festpreisprojekt und unsere Freelancer auf T&M-Basis. Ich muss irgendeine Form von Commitment von denen abholen. Klar, die werden sich nicht auf meinen Festpreis committen. Was kann ich machen? Ich kann versuchen zu sagen, okay, ich gebe Komponenten raus, die dann individuell nachschätzen und sagen, okay, ich denke, für diese Komponente brauche ich X. Mir kann es immer noch passieren, dass die höher einschätzen, als ich initial geschätzt habe. Aber zumindest habe ich dann ein Preisschild dran, auf den ich den Freelancer festnageln kann. Und es ist nicht ein Fass ohne Boden im schlimmsten Fall. Oder wenn ich ein gutes Vertrauen zum Freelancer habe, kann ich eine Art von Risikobeteiligung machen. Du glaubst erstmal zunächst meinen Aufwandschätzungen und bist zum gewissen Prozentsatz, weil du im Team beteiligt bist, im Risiko mit drin, aber auch im Erfolg. Vielleicht so ein Modell, drüber nachdenken. Ganz wichtig ist ein gemeinsam mit allen Dienstleistern gemeinsam festgelegter Release-Plan. Wann kommt das nächste Backend-Release? Wann kommt die nächste Hardware-Lieferung? Dass ich nicht in diese Situation reinrenne, ich mache mein Android-Release, alles ist super. Ich gebe das dem Kunden am Dienstagabend. Am Mittwoch früh macht das Backend ein Update. Der Kunde geht hin, testet am Mittwoch früh. Meine App funktioniert nicht mehr, weil das Backend vielleicht einen Fehler gemacht hat. Mag mal vorkommen. Stellt mir aber die Fehler ein. Ich kriege die ganzen Tickets. Das heißt, zum einen sieht es aus, als wenn Frontend ist immer der Depp. Das ist das Erste. Das Zweite, ich muss die Tickets ja auch anschauen. Ich muss die bearbeiten. Und selbst wenn dazu führt, oh, ich habe festgestellt, Backend ist schuld, Backend ist schuld, Backend ist schuld. Ich habe erstmal Zeit reingesteckt. Das heißt, diese Zeit möchte ich vermeiden. Wenn ich gemeinsam Releases habe, das gemeinsam plane, dann kann ich sagen, okay, auf einer gemeinsamen Testumgebung, ihr released, ich teste meine App, dann stelle ich sie dem Kunden bereit. Eine plattformgreifende Architektur für die Backend-Anbindung, dass nicht zum Beispiel iOS sagt, ich brauche das so und so und dann ist Android der Depp. Oder andersrum. Es gibt ja nicht nur die eine Richtung, es gibt ja beide Richtungen. Das heißt, da wo es Sinn macht, vorher sprechen, dann Änderungen einleiten. den Kunden in Retrospektiven einbeziehen, ist ganz wichtig. Auch wenn es unangenehm sein mag, dem Kunden zu sagen, lieber Kunde, im letzten Sprint, deine Mitarbeit war ganz schlecht. Das musste man mal einfach ansprechen. Wenn ich es nicht anspreche, passiert nichts. Natürlich, der Ton macht die Musik, ist an der Stelle wichtig. Aber ich komme da nicht drum rum. Sonst tritt keine Änderung ein und alle sind am Ende überrascht. Es geht natürlich nicht nur für Sprintbasis, es geht auch fürs Ende vom Projekt, aber das ist ein anderes Thema. Ich muss die API-Tests in diesem Fall, die Backend-Tests, die ich zusätzlich habe, einpreisen. Die Zusatzaufwände muss ich einplanen, einpreisen. Weil ich mache da eine Arbeit für wen anders. Wenn die dreimal die Woche releasen und die machen nur Mist, in Anführungsstrichen aus meiner Sicht. Jetzt kann man wieder streiten, wer ist schuld. Aber ich gehe jetzt mal aus meiner Sicht dahin. Dann muss ich das immer validieren oder evaluieren. Das kostet mich Geld und Zeit. Einplanen an der Stelle. Wenn ich mehrere Partner habe, vorher schon im Angebot berücksichtigen. Analog für die Hardware. Auch da, Hardware-Tests. Wenn ich jetzt ein neues Gerät kriege, wer sagt denn, dass es funktioniert? Vielleicht funktioniert es auf Anhieb, optisch gesehen. Aber dahinter, im Schritt 7, 8, 9. Das kostet mir auch Zeit, Aufwände. Einplanen, einpreisen. Und dann natürlich im Staffing berücksichtigen. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel, als ersten Schritt weg von diesem Festpreis, aber nicht hin zu ganz T&M, vielleicht kommen wir auf eine Art inkrementelle Abrechnung. Wir machen auf einer Sprintbasis etwas. Sagen, okay, in dem Sprint, lieber Kunde, kriegst du das und das, das sichere ich dir zu. Dafür bezahlst du mir folgenden Preis. Das heißt, du kannst mir am Ende vom Sprint, wenn ich es nicht geliefert habe, genauso aufs Dach steigen und das einfordern. Aber es ist nur auf einer Sprintbasis. Und ich gehe nicht hin und bewerte Dinge, die ich noch gar nicht vom Aufwand bewerten kann, die in 3, 4 Use Cases in der Zukunft liegen, die noch gar nicht spezifiziert sind. Für meinen Sprint ist es aber spezifiziert. Sollte zumindest, sonst kann ich ja nicht starten. Vielleicht ist es so ein erster Ansatz, wo man mit dem Kunden in Dialog gehen kann. Klar, auch da wird er weiterhin sagen, was ist denn das initiale Gesamtbudget? Da muss man dann trotzdem noch zaubern und eine Pi mal Daumen-Abschätzung machen. Da kommt man nicht drum rum. Ist aber völlig verständlich, dass der Kunde da vielleicht auch nicht die Katze im Sack kaufen möchte. Wenn ich auf dieser inkrementellen Abrechnung bin, ist vielleicht der nächste Schritt zu sagen, oder nicht nur zu sagen, sondern muss das Ziel sein, weg von diesem Big Bang Release. Ich entwickle meine 3, 6, 9 Monate und dann gehe ich auf den Markt und dann sind 3, 4 Konkurrenten schon vorbeigezogen. Oder meine App wird gar nicht mehr gebraucht. Oder es hat sich hier was geändert, da was geändert. Die Hardware funktioniert gar nicht im Massenmarkt. Arbeitet mit dem MVP, geht mit der ersten Version live. Die muss nicht alles können. Wenn sie gut ist, und das muss das Ziel sein natürlich, dann bin ich schon da und dann verbessere ich sofort mit dem Feedback der Kunden. Warum haben wir diese Closed Beta mit 20, 30 Leuten? Die geben mir gar keine Infos über den Massenmarkt. Das heißt, da MVP versus Big Bang Release ist etwas, was aus der inkrementellen Abrechnung rausfallen kann und auch unabhängig davon natürlich immer angestrebt sein sollte. Gut, gucken wir uns mal die Folgen an diesem konkreten Beispiel an. Der Release-Termin, jetzt nicht völlig überraschend, konnte nicht gehalten werden. Ich möchte vielleicht hier dazu sagen, Disclaimer, das ist kein Bashing oder so. Ich war ja selbst beteiligt, also ich hänge mir das selbst auch an. Ich hatte auch eine tragende Rolle dabei. Anderes Thema. Höhere Kosten entstanden für beide Seiten. Das kostet nicht nur den Dienstleister Geld, es kostet natürlich auch den Kunden Geld. Ich musste teilweise, oder wir mussten teilweise einen Rewrite der App machen, noch vor dem Launch. Ist natürlich selten gut, selten überzeugend. Aufgrund der Konstellation, und da gibt es keinen zwingend einzigen Schuldigen dabei. Das ist die Gesamtkonstellation, weil einfach zu viele Parteien nicht gemeinsam koordiniert haben an der Stelle. Das ist ein Learning. Ja, man hat da nicht alles gut gemacht, aber man hat sich das angeschaut. Was ist schiefgelaufen? Was können wir sofort verbessern? Was können wir mittelfristig verbessern? Was hat sich daraus ergeben? Es wurde zum Beispiel mittlerweile umgestellt auf ein Time-and-Material-Konzept oder Abrechnungsmodell. Weil der Kunde gesehen hat, okay, ich kann viel schneller Änderungen einkippen. Ich sitze wieder am Steuer. Ich kann wieder mitbestimmen auf eine angenehme Art, weil ich nämlich einen Partner gefunden habe. Einen langfristigen Partner, was anfangs so ein bisschen in den Raum gestellt war, um auch aus Kundensicht natürlich, wir suchen immer langfristige Partner, machen wir mal ein gutes, günstiges Angebot zum Start. Wir wollen ja lange mit dir arbeiten. Was hat sich bewahrheitet? Wir haben einen langen Partner an der Stelle damals gefunden. Also, ist ja schon 1, 2 Jahre her, aber läuft halt immer noch. Das nächste, gemeinsame Workshops vor dem Start, neue Use Cases zum Beispiel, enorm wichtig. Aber auch zu sagen, okay, wir nehmen uns auch jetzt die Zeit für einen Workshop. Das heißt, dieses, was Scrum ja auch sagt, Inspect and Adapt, das Leben. Aber sagen, okay, was ist das, der Ist-Zustand, was muss ich besser machen? Und dann auch sagen, ich breche wirklich diese Regeln. Ich mach's einfach neu, mach's anders. Und da bin ich ein ganz großer Verfechter von mittlerweile, niemals mit dem Status quo zufrieden sein. Einfach nicht akzeptieren, immer wieder sich selbst neu erfinden im Zweifelsfall, um einfach besser zu werden und den nächsten Schritt zu machen. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank. Und jetzt vielleicht noch ein, zwei Fragen.
Absolut. Erstmal dir herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Erste Frage ist mal ganz aus der Hüfte. Hast du auch irgendwelche positiven Erfahrungen gemacht? Es klingt ja jetzt fast wie die Horror-Stories von Agile oder was alles schief gehen kann, geht auch tatsächlich schief, getreu dem Murphy's Law. Ich hoffe, es war eine Ausnahme für dich.
Natürlich, es war eine Ausnahme, es war auch sehr, sehr lehrreich. Ich habe da eine Menge mitgenommen. Und ich kann sagen, dass wenn man diese Learnings auch mitnimmt, dann funktioniert es danach auch besser. Man muss aber einfach den Willen haben, zu sagen, okay, ich akzeptiere nicht, dass etwas schlecht läuft. Und dann klappt es auch. Und ja, ich habe eine Menge positive Beispiele, nur das sind komischerweise die langweiligen, die keiner hören möchte.
Absolut. Jetzt hast du ja nicht direkt gesagt, was die Firma oder was die Branche ist, was auch völlig okay ist. Generell würde mich mal interessieren, wie ist deine Einschätzung, wenn du jetzt an unterschiedliche Branchen denkst, die jetzt gerade versuchen, agil zu werden? Beispielsweise nehmen wir mal die Automobilbranche, die ja eine starke Abhängigkeit auch hat zu Hardware-Komponenten, nämlich zu den Autos, wenn du da irgendwie versuchst, eine Software-Komponente agil zu entwickeln. Ich weiß, dass es Bestrebungen gibt, natürlich auch von großen Firmen, die auch Hardware herstellen, nicht nur Software, auch ein Stück weit agiler zu werden. Wird sowas funktionieren? Wie denkst du, wird da die zukünftige Ausrichtung sein?
Ich hatte in meiner letzten Firma ein Projekt mit einem Automobilhersteller. Ist auch eine lange Zeit gelaufen. Wir hatten mehrere Projekte, muss man genau sagen. In einem Projekt hat es sehr gut geklappt, der agile Ansatz. Der Kunde hat einen ganz tollen PO gestellt. Es hat die Zusammenarbeit sehr gut. Klar, auch da gab es mal Reibereien. Ist das jetzt ein Change Request? Überraschung, da kommt noch was dazu, haben wir erst nicht mit gerechnet. Das heißt, es geht auch sehr, sehr gut. Das zweite Beispiel, was nicht ganz so optimal lief, hatte halt einen starken Hardware-Bezug, nämlich ein Fahrzeug. Das ist immer noch schwierig, weil die Automobilbranche auch teilweise immer noch in diesen Fünfjahreszyklen denkt und gerne einer Software eine Teilenummer geben möchte und auch genauso denkt und die warten will. Und das ist schwierig. Ich denke aber, da bin ich fest überzeugt und habe auch die Ansätze gesehen, mit dem entsprechenden Coaching und wenn die sich bewegen wollen, das sieht man ja zum Beispiel bei Firmen wie Tesla, funktioniert das. Die können agil arbeiten.
Okay, es wird dem ganzen agilen Vorgehen wird oft ein bisschen angeheftet. Das ist sowas für Startups, für so kleine Firmen, die ein bisschen einen Service hosten, den man natürlich auch schön updaten kann. Und alles, was dann tatsächlich mal beim Kunden ist, lässt sich schon viel schwieriger wirklich agil entwickeln. Noch viel schlimmer natürlich, wenn Hardware im Spiel ist. Das heißt, du würdest sagen, mit dem richtigen Mindset bei den Zuständigen kann man tatsächlich auch Hardware, vielleicht sogar Autos, am Ende dann agil entwickeln.
Absolut, würde ich sagen. Es muss halt jeder wirklich wollen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Koordination als vielleicht nötig. Also Insellösungen sind ja eher schlecht. Und ich glaube, ich werde vom Lehrbuch Scrum ganz stark abweichen. Das sehe ich aber nicht als Problem an. Mhm. Scrum ist ja nur eine Methode. Ich kann ja auch andere wählen. Nehmen wir jetzt Kanban oder andere Lean-Ansätze. Oder auch ein Teil von Scrum und ein Teil von Kanban. Ich kann das ja kombinieren, wie ich möchte, solange ich agil bleibe. Ich bin immer noch schneller auf dem Markt. Und deswegen setzen ja auch die Automobilhersteller auf agile Lösungsansätze. Als wenn ich dieses Klassische mache, wie wir es früher im Wasserfall gemacht haben.
Okay, du hast jetzt noch was ganz Interessantes gesagt. Und zwar, dass man ja ein bisschen vom Lehrbuch Scrum sich entfernen kann. Da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja Ken Schwaber, der irgendwie sagt, hey, Scrum bitte immer nach Lehrbuch. Und er ist ja schließlich einer der Leute, die sich selber die Erfinderplakette anheften dürfen zum Thema Scrum. Und er nennt es dann eben die Scrum-Buds, also wenn man so Scrum einführen will, aber dann eben sagt, wir machen Scrum, aber wir machen keine Retrospective, weil wir keinen Sinn drin sehen. Oder wir machen Scrum, aber wir haben keinen Scrum-Master. Oder gibt es ja unterschiedliche Spielweisen. Du hast jetzt gesagt, so schlimm siehst du es eigentlich gar nicht. Wann denkst du, ist es sinnvoll, sich an das Lehrbuch zu halten und wo sagst du, hat man doch eine gewisse Flexibilität?
Also ich würde generell, wie schon gesagt, niemals einfach was nach Lehrbuch machen, nur weil es im Lehrbuch steht. Da nehme ich mir immer die Freiheit, wenn ich ein zusätzliches Meeting brauche, dann werde ich dieses Meeting einführen. Das ist mir egal, ob das jetzt Scrum nicht vorsieht. Ich kann natürlich mehr nach Lehrbuch arbeiten, wenn ich alles in eigener Hand habe. Wenn das Team sitzt bei mir im Haus, ich entwickle ein eigenes Produkt, dann kann ich besser nach Lehrbuch arbeiten und es ist auch leichter für neue Teams, die ranzuführen. Wenn ich aber irgendwann erfahrene, agile Entwickler habe, und das ist ja das Ziel, die möchte ich auch haben, diese Einhörner vielleicht, dann muss ich einfach die Freiheit haben, mich aus diesem Gerüst zu lösen, diesen Fesseln, weil ich dann einfach effizienter arbeiten kann. Und da, ja, für den Einstieg, Lehrbuch finde ich gut, aber ich bin kein Fan von klassischen Regeln, nur weil sie da sind.
Okay, das bringt mich zur letzten Frage, nämlich, welche Rolle spielen Tools? Ich denke mal, Personen sind relativ wichtig, auch das gemeinsame Verständnis ist relativ wichtig. Du hast vorhin gesagt, das eine Team von dem Automotive-Hersteller, glaube ich, hat dir einen sehr guten PO zur Verfügung gestellt, dann hat es gut geklappt. Also Tools können wir uns darauf einigen, Menschen können wir uns darauf einigen, sind eine sehr wichtige Komponente. Wie schaut es mit den Tools aus? Und mit Tools meine ich jetzt sowas wie ein Reporting-System, irgendwie eine Software, wo man seine Tasks tracken kann. Ob es jetzt Jira ist oder sonst irgendwas.
Wenn das Team bei mir im Haus sitzt, alle sitzen in einem Raum und die sind mit dem realen Board total zufrieden, dann sollen die ein Board nehmen. Das ist teamabhängig. Das Team muss das Tool wählen, womit es selbst am besten arbeiten kann. Habe ich ein Remote-Team, habe ich den Kunden woanders sitzen, ganz ehrlich, dann klappt ein reales Board nicht. Dann würde ich immer sowas wie, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ein Atlassian-Suite würde ich einfach nehmen. Oder was anderes ist ja nicht, gibt es ja zahlreiche, weil es mir einfach hilft, remote zu arbeiten. Ich kann drin suchen, ich kann leichter hin und her schieben die Tasks. Würde ich immer empfehlen. Aber jetzt am Ende muss das Team die Mittel wählen, mit denen es selbst erfolgreich ist. Natürlich immer mit allen Beteiligten, da gehört der PO zu. Der ist Teil des Teams an der Stelle.
Okay. Dem kann ich nicht widersprechen. Demzufolge nochmal vielen Dank an dich. Das ist ein sehr spannender Vortrag. Und zur nächsten vollen Stunde erwartet uns von Matthias Wenz einen Vortrag zu seiner Erfahrung, die er gemacht hat, als er eine iOS-Gaming-App geprototyped hat. Er nennt es Geschichten aus dem Schützengraben. Wir dürfen gespannt sein. Es geht los. Und Punkt. Wir sehen uns gleich. Bis dahin.